Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hier ist Micro Europa, heute mit Lilly Sauer und John Café. Diesmal rund ums Thema Wohnen, Hotel Mama oder Studentenwohnheim und wie wohnen eigentlich Blinde und Obdachlose. Das erfahrt ihr mit uns in den nächsten 60 Minuten zusammen mit vielfältiger Musik.
Hallo auch von meiner Seite. Auch ich freue mich auf eine spannende Stunde mit euch. Bei Wohnen denke ich ehrlich gesagt sofort an IKEA. Nein, im Ernst. Wer hat nicht mindestens 3 Teile von IKEA zu Hause rumstehen? Oder ist das nur ein Klischee? Jana Christoph war vor Ort.
Erstens, IKEA, der Designstandard unter den Möbelhäusern.
Perfekt angepasst und ideal für Teller, Besteck und Kleinteile.
Die Möbelausstellung im ersten Stock. Offene Wohnzimmer in dunklen Hölzern, komplett eingerichtete Familienküchen oder sogar ganze Singlewohnungen im skandinavischen Stil. Und eine schicker als die andere. Mitarbeiter in blau-gelben Uniformen richten diese sogenannten Vignetten ein. Doch die IKEA-Mitarbeiter machen viel mehr als nur hübsch dekorieren. Sie bieten den Kunden einen Traum. Den Traum vom perfekten Wohnen. Denn wenn es um Wohndesign für das ganze Volk geht, dann ist IKEA das Maß aller Dinge. Eine junge Mutter gesteht.
Wir leben fast in der IKEA-Familie. Wenn sie zu uns kommen würden, wir haben echt komplett alles. Einfach gucken. Einfach Ideen sammeln, weil wir sind jetzt ausgestattet, wir brauchen nichts Neues. Also eigentlich ist verfänglich, den anzugucken, weil wir dann neue Ideen haben und wieder herkommen müssen. Freuen uns einfach. Wir sind gerne IKEA-Kunden.
Zweitens, das Servietten- und Kerzendilemma.
Teelichter, Pflanzen, Gläser oder Servietten. Selbst mit einem straff organisierten Einkaufszettel landet viel mehr als gewollt im Einkaufswagen. So heißt es. Doch ist da was Wahres dran? Das haben die Kunden wirklich in ihren blau-gelben Einkaufstaschen.
Die können auch noch mit rein. Sie waren nicht im Plan, wie immer. Das sind Artikel so wie Kerzen, irgendwelche Dosen, Kissenhüllen.
Kleingruß, Kerzenständer, Teelichter, Servietten.
Ich glaube, das ist immer so.
Boxen, kleine Kisten und ein Spielzeug.
Selbstverständlich, das ist immer der Fall bei IKEA. Geschirr, Sachen für Küche, kleine Accessoires.
Servietten und Kerzen. Ohne geht es einfach nicht.
Drittens, Bastlerfrust.
Do it yourself, statt Lieferung frei Haus. Eine Revolution, die manch ungeübten Schrauber vor schwierige Aufgaben stellt. Eine Bedienungsanleitung, die ausschließlich aus Bildern besteht und Packungen in einer Größe, die nicht den Anschein von dem machen, was sich darin befinden soll. An der Umtauschkasse habe ich die Kunden nach ihren Erfahrungen zum Möbelaufbau gefragt.
Mir sagt gerade, wir können nicht Geschichte erzählen.
Ich als Frau habe da schon meine Probleme. Also wir arbeiten als Frauen ja einfach drauf los. Braucht da ehrlich gesagt einen Mann dazu, weil es ist einfach zu schwierig.
Und wenn dann doch noch eine Schraube fehlt, hat man ein echtes Problem. Wie gut, dass IKEA scheinbar jeden Fehler behebt.
Wir haben einen Tisch zurückgebracht, weil der eigentlich farblich nicht gepasst hat. Und komischerweise, die nehmen das ohne weiteres zurück. Auch ohne die Verpackung. Ganz toll.
Und zu guter Letzt das Hotdog-Ritual.
Hallo. Ich krieg einen Hotdog, bitte.
Ein Getränk dazu?
Nein, danke.
Es sind 2 Stunden in der Möbelausstellung, Gedränge in der Dekoabteilung und die langen Schlangen an den Kassen nicht genug. Nein, denn was wäre ein IKEA-Besuch ohne einen Hotdog?
Weißt du, die schmecken mir ganz gut. Schnell für zwischendurch mal zur Stärkung ist immer ganz gut.
Wenn man mit den Kindern unterwegs ist, die wissen schon genau, nach dem Einkauf bei IKEA gibt es einen Hotdog und was zu trinken und dann sind die zufrieden.
Gehört einfach zusammen, Hotdog und IKEA, und man steht an der Kasse, man sieht es und man kriegt Lust drauf und man kauft es.
Jetzt hören Sie den aktuellen Titel Home von dem niederländischen Sänger Dotan. Früher gab er Konzerte in Wohnzimmern, um seinem Lampenfieber entgegenzuwirken. Für seinen Song wurde er bereits mit Doppelplatin ausgezeichnet.
Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning till it all collides. Strike a match, lit the fire, shining up the sky. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to the sound. The sound of the wind is whispering in your head. Can you feel it coming back? crying out loud. Burn the bridges in our town till the point where we dry out. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to the sound. The sound of the wind is whispering in your head. Can you feel it coming back?
Auf der Suche nach einem besseren Leben kommen immer mehr Menschen nach Deutschland. Allein im ersten Halbjahr 2015 wurden knapp 180.000 Asylanträge gestellt. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Doch wohin mit den vielen Flüchtlingen? Wie soll man so viele Menschen überhaupt betreuen? Und wie ist die Wohnsituation in einem Asylheim? Beim Thema Unterkünfte für Asylsuchende gehen die Meinungen oft stark auseinander. Oft hört man auch von katastrophalen Bedingungen im Flüchtlingsheim und fragwürdigem Umgang. Dass es auch mal gut gehen kann, zeigt Frieda Schmalzhaff. Er hat sich das neue Asylheim in Tübingen angesehen.
Ich stehe auf einem Platz, umgeben von roten, orangenen und gelben Containern. Sie sind zu drei großen Blöcken aufeinander gestapelt und durch Balkone und kleine Übergänge miteinander verbunden. Ungefähr 100 Meter entfernt verlaufen Eisenbahnschienen, wo gelegentlich mal ein Zug vorbeirollt. Nur vereinzelt laufen ein paar Menschen an mir vorbei. Ansonsten ist es ruhig. Das hier ist kein Lagerplatz, sondern ein neues Asylheim in Tübingen. Die bunten Container entpuppen sich als kleine Apartments, die zu Wohnungen für Flüchtlinge umfunktioniert wurden. Seit Anfang Mai bringt die Stadt Menschen aus Bosnien, Serbien, Syrien, Afrika und dem Kosovo hier unter. Ich treffe mich mit Herrn Meissner, einem Sozialarbeiter, der die Asylbewerber an diesem Tag betreut. Sein Büro ist ebenfalls in einem der Container eingerichtet. Dort erklärt er mir, wie die einzelnen Wohnungen aufgebaut sind.
Also ein Apartment hat zwei, manchmal drei Zimmer. Und wenn es jetzt gehen wir mal davon aus, es sind zwei Zimmer. Es sind vier Einzelpersonen, also jeweils zwei in einem Zimmer schlafen zusammen. Und im Vorraum, wie hier jetzt, haben wir eine Küche und da kochen sie dann gemeinsam.
Die Menschen wohnen in Vierer- und Sechser-Wohngemeinschaften. Diese tun sich zusammen aus ganzen Familien oder Einzelnen, die ihr Land alleine verlassen mussten. Für jeden Asylsuchenden sind 7 Quadratmeter Wohnfläche vorgesehen und viele bleiben bis zu 2 Jahre hier. Danach geht es weiter in eine Anschlussunterkunft oder, sollte der Asylantrag angenommen werden, in eine eigene Mietwohnung. An einem schwarzen Brett hängen Plakate und Zettel aus. Sie laden zum wöchentlichen Spielenachmittag, gemeinsamen Kaffee und zur Kinderbetreuung ein. Zu einem Willkommensfest und zum Fußball. Wie Herr Meissner mir erklärt, bietet ein Tübinger Verein das Asylzentrum freiwillige Kurse an.
Also zum einen haben sie die Möglichkeit, zum Deutschkurs zu gehen, der 4-mal wöchentlich stattfindet. Graz Asylzentrum kommt immer wieder vorbei. Und einige Ehrenamtliche haben hier auch schon Angebote. Also wir haben zwei Sozialräume und da gibt es dann einen Kaffee. Und das Asylzentrum hat so ein bisschen rechtliche Beratung hier schon mal gemacht.
Cassie ist Afrikaner und kam vor über einem Jahr nach Deutschland. Als er mich durch seine Wohnung führt, erzählt er mir, wie es ihm jetzt geht.
So, da ist one bedroom. Hier ist die Salon, hier ist mein Bedroom. Okay, so every bedroom is the same. They are all the same. Because of, look at it, where we are. For me, I can say, here is better, because look at it, this thing. Here is the store. If you want to save your things, yes, you can save it. Here is the fridge. Everything is okay here. Okay. There is no problem here.
Yeah, certainly.
Yeah.
Okay.
There is no problem. Thank you very much for them, because of what they did.
Yeah.
What they did to me is fantastic.
Cassie ist über sein Zimmer in dem gelben Container sehr glücklich.
Your roots, my friend, yeah. Oh, yeah.
Zurück bei Mikroeuropa. Wie gehe ich mit dem Computer um? Wie entspanne ich nach indischer Meditationsart? Und wie nähe ich meine eigenen Kleider? Das sind nur einige Beispiele für Dinge, die man beim interkulturellen Mehrgenerationenhaus in Tübingen gemeinsam mit anderen lernen und erleben kann. Mein Co-Moderator John Café hat sich umgehört und dabei viele spannende Personen kennengelernt.
Angefangen hat alles 2007. Das interkulturelle Mehrgenerationenhaus wird im Rahmen des gemeinnützigen Vereins INFÖ gegründet. Seitdem hat sich viel getan. Das Herzstück, nämlich das offene Tagescafé, hat montags bis freitags geöffnet und lädt zum Zeitunglesen, Kaffee trinken und zu interessanten Gesprächen mit anderen Besuchern ein. Dazu gibt es fast täglich Angebote wie Computerkurse, internationale Kochkurse oder die Textilwerkstatt. Dabei ist vor allem auch der multikulturelle Aspekt wichtig. Die Teilnehmer kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Projektleiterin Fatima El-Makrini zeigt mir eine Fotoleinwand auf einer Weltkarte. Dort kann man sehen, welche Ecken der Welt im Mehrgenerationenhaus vertreten sind.
Wir haben wirklich fast alle Kontinente vertreten. Außer Australien sind wirklich, kommen die Menschen aus der ganzen Welt. Und so wie das im Moment mit der Zuwanderungswelle ist, haben wir natürlich auch viele aus Syrien. Aber sonst ist ganz Europa und Asien vertreten.
Ich habe mich auf den Weg gemacht, um bei der Textilwerkstatt dabei zu sein. Ich betrete das zunächst unscheinbare Gebäude in der Mauerstraße, ganz in der Nähe vom Haagtor, und laufe durch das Treppenhaus in den ersten Stock. Die Tür zum Tagescafé steht offen, sieht aus wie in einer kleinen Nähstube. Zahlreiche Menschen sitzen vor Nähmaschinen, diskutieren lebhaft und zeigen sich gegenseitig ihre Textilerzeugnisse. Die Menschen kommen aus völlig unterschiedlichen Gründen zu diesen Kursen.
Hier Spaß und alles, Schule auch gut, mit vielen Leuten nähen, sprechen.
Ich helfe die Gruppe und ich möchte, ich bin hier gekommen für Sprache. Ich habe langweilig zu Hause, mein Mann ist gestorben und ich suche etwas mit wer sprechen.
Fatima El-Makrini findet aber, dass das Angebot noch mehr genutzt werden könnte, auch von Einheimischen aus der Nachbarschaft.
Ich denke, was wir in den letzten Jahren wirklich gut erreicht haben, ist, dass wir gut verankert und vernetzt sind in der Vereinslandschaft hier in Tübingen. Was ich mir jetzt fürs Mehrgenerationenhaus direkt und speziell wünsche, wäre, dass wir da einfach noch mal mehr aus dem Stadtteil Menschen uns besuchen kommen. Das ist, Einzelne kommen tatsächlich und nutzen auch unsere Angebote. Aber wir sind auch dabei, wir sind mit der Stadt in Gespräch.
Dabei könnte sich der Besuch für die Anwohner richtig lohnen. Es wartet neben dem Tagescafé auch ein spannendes Tagesprogramm und Kursangebot auf die Besucher. Wieder draußen in der Mauerstraße treffe ich noch zwei Nachbarn und frage sie, ob sie schon einmal dort waren.
Also ich habe eigentlich ziemlich viel zu tun und da habe ich keine Zeit, dahin zu gehen.
Ja, also was Sie jetzt gerade erzählt haben, das finde ich ganz interessant. Das war mir gar nicht bekannt. Also ich habe gedacht, das sind mehrere Generationen, Alte und Junge, die da zusammenwohnen. Aber ich werde da auch mal hingehen. Das finde ich ganz interessant. Das wusste ich so gar nicht.
Ausflüge in die Wildnis, unter dem freien Himmelzelt schlafen und die Sterne beobachten. Lasst euch von Ella Fitzgerald mitnehmen. Hier kommt Caravan, ein Klassiker live vom Montreux Festival 1975. The mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand so I may keep the mystery of our caravan. You are so exciting, this is so inviting, resting in my arms as I thrill the magic charm of you within my ear beneath the blue. My dream of love is coming true within a desert caravan. Night and stars that shine above so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the
Aber Lilly, warst du nicht eigentlich auch unterwegs?
Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wie man teuren und überfüllten Hotels aus dem Weg gehen kann.
Hä, wie das? Meinst du sowas wie eine Hotelpreissuchmaschine?
Nein, ich habe, damit meine ich, verreisen mit und im eigenen Auto. Dafür habe ich mich mit Uwe Plate in Stuttgart getroffen. Er baut hobbymäßig selber Autos aus.
Oh, das klingt spannend. Lass mal reinhören.
Bei näherem Betrachten erkennt man einige rostige Kratzer und Beulen. Es sind Gebrauchsspuren, die sich Uwe Plates Wohnmobil auf seinen vielen Abenteuern in fremden Ländern zugezogen hat. Beim Öffnen der Türe huscht ihm ein Grinsen über das Gesicht.
Kleiderschrank war der hier, auch relativ groß. Darunter die Heizung.
Er verbindet viel mit diesem Auto. Immerhin ist er viel mit ihm gereist. Das Wohnmobil hat er sich erst mit dem Alter zugelegt. In jungen Jahren ist er mit seinem alten VW-Bus auf Reisen gegangen. Den hat er hobbymäßig selber ausgebaut.
Ein T3, also das heißt älteres Ding, aber dachte, ja, der hält vielleicht noch 2 Jahre und nicht viel reinstecken. Und dann hielt er doch immer länger. Und da haben wir immer mehr reingesteckt, immer mehr aufgebaut. Auch dieses Aufstelldach.
Es gibt professionelle Autoausbauer, aber eben auch viele, die dies zum Hobby gemacht haben. So wie Uwe Plate sind sie richtige Campingliebhaber, die viel Arbeit, Geduld und Liebe in ihre Autos stecken. Wer sich an so einen Umbau heranwagt, braucht zunächst ein geeignetes Auto. Zum Wohlfühlen sollte es eine Liegefläche von 2 Meter Länge haben. Beliebt sind zum Beispiel der VW Charan, der Ford Galaxy oder auch der Seat Alhambra. Um das Gepäck noch verstauen zu können, baut man die Liegefläche am besten ein Stück nach oben, um unter ihr Raum zu schaffen, für einen Wasserkanister, Gaskocher und sonstige Campinggegenstände. Die Autoausbauer bevorzugen als Material Pappelsperrholz. Es ist leicht zu verarbeiten, günstig und sehr stabil. Auf die Liegefläche kommen dann Isomatten oder eine Matratze. Bei seinem T3 hat Uwe Plate die einfache Variante ohne Küchenzeile gewählt. Gekocht hat er dann mit einem Gaskocher außerhalb des Autos. Man kann übrigens auch in kleinere PKWs eine Toilette und Küchenzeile einbauen. Für den Umbau braucht man dann nur mehr Zeit und viel handwerkliches Geschick. Wer sich auf so ein Abenteuer nicht einlassen möchte, kann natürlich auch ein fertig eingerichtetes Wohnmobil kaufen. Allerdings muss man dafür schon ganz schön tief in die Tasche greifen. Das jetzige Mobil von Uwe Plate hat um die 50.000 Euro gekostet. Oft sind sie auch einfach zu groß, um manche Straßen und Ortschaften zu befahren.
Klar hat es Nachteile. Wenn man fährt auf Autobahn, ist dieses Ding halt ein bisschen größer, verbraucht mehr. Da käme man häufig mit dem Auto dann schon schneller voran, also mit dem PKW.
Wer Länder wie Australien erkunden möchte, kann sich vor Ort einfach komplett ausgestattete Autos mieten. Der Student Konstantin hat das ausprobiert und sich in Australien ein Toyota gemietet, mit dem er ein ganzes Jahr lang das Land erkundet hat.
Unter anderem ein Gaskocher, Waschbecken mit Abfluss, ein Bett für 2 Personen, Vorhänge an den Fenstern, Bestecktöpfe, also insgesamt waren wir voll ausgestattet.
Allerdings hatten sie weder Toilette noch Dusche.
Wenn du die Küste einfach entlang gereist bist, war das kein großes Problem, weil jeder Strand hatte entweder öffentliche Toiletten oder eine Dusche. Da gab es dann zwar kein warmes Wasser, aber bei den hohen Temperaturen, die in Australien waren, war das dann vollkommen okay.
Wer gerne spontan Urlaub macht und vor Ort keinen Stress mit der Suche nach einer Unterkunft haben will, ist für die Reise mit dem Auto wie gemacht. Die mobile Unterkunft kann nämlich auch viele Vorteile mit sich bringen.
Allein das Gefühl, morgens aufzuwachen und dann den Sonnenuntergang oder Aufgang zu sehen über dem Meer aus erster Reihe ist schon unbezahlbar. Dafür nehme ich dann auch gern mal jede unbequemere Wohnmöglichkeit in Kauf.
Das klingt ja echt spannend, auch wenn es dann bei mir wahrscheinlich am kalten Duschwasser scheitern wird.
Naja, aber nicht nur im Auto kann man wohnen, sondern auch in einem Turm. Zwar gibt es nur noch sehr wenige Türme, aber einen hat Jannika Lauen besucht. Er ist Horst Lenner. Von seiner Wohnung aus kann er ganz Nördlingen überblicken. Doch wie sieht sein Alltag aus und wie lebt es sich dort oben auf dem Turm?
Jeden Abend ertönt dieser Ruf in der bayerischen Kreisstadt Nördlingen. Er kommt vom Turm der St. Georgskirche, dem Daniel. Dort oben in 67 Metern Höhe steht Horst Lenner am Fenster und ruft in die Nacht hinaus. Einige Passanten warten bereits auf dem Platz vor der Kirche. Sie lauschen gespannt dem abendlichen Spektakel und manch einer antwortet sogar und ruft dem Türmer entgegen. Bei einem Besuch des Daniels kann man bei Horst Lenner in seiner Wohnung unterhalb der Turmspitze vorbeischauen. Vom Marktplatz aus geht es durch ein Eisentor in das Innere des Turmes. Über schmale Stufen, vorbei in einem alten Laufrad und einigen Glocken bis zur Türmerstube. Insgesamt 332 Stufen. Hier wohnt und arbeitet Horst Lenner. Er verkauft die Tickets für die Turmspitze, macht Wetteraufzeichnungen und hält den Turm sauber. Aber vor allem kommt er seiner wichtigsten Aufgabe nach, dem Wächterruf so, Xell, so.
Und wenn unten jemand antwortet, dann müssen wir einmal in jede Richtung antworten. Das heißt, wenn es blöd läuft im Sommer, müssen wir 8-mal rufen, mal 5, ne? Dann ist es richtig heftig. Dann kommt man hier runter und ist manchmal heißer. Ne?
Neben Lenner gibt es noch einen zweiten Türmer. Beide teilen sich die Arbeitstage auf und damit auch die Wohnung. Es gibt eine kleine Kochnische mit fließendem Wasser. Im gemütlichen Wohnzimmer steht ein ausklappbares Bett sowie ein Holztisch mit Stühlen. Der antike Kachelofen ist aber nur Dekoration. Man könne hier wirklich leben, meint Lenner. Seine Wasserflaschen trägt er jeden Tag hinauf, doch eine fehlende Zutat, mal schnell bei den Nachbarn ausleihen, das geht leider nicht.
Ich wollte mal Pilze machen und habe dann gemerkt, dass ich keine Butter da habe. Also, schnell mal runter, Butter holen, 700 Stufen rauf und runter. Da weiß man, was man getan hat, aber man kann dann natürlich auch guten Gewissens die Butter an die Pilze tun.
Das Leben hier oben sei wild romantisch, sagt der Türmer. Und im Winter, wenn draußen alles weiß ist und die Lichter vom Weihnachtsmarkt heraufleuchten, kommt er richtig zur Ruhe. Trotz frischer Luft und toller Aussicht kann es aber manchmal doch recht ungemütlich werden.
Also wenn es hier oben richtig tobt und wirbelt und man hört es dann. Ne? Und wenn dann Blitz und Donner eins ist, dann weiß man genau, das Gewitter ist unmittelbar um den Turm rum. Ne? Und da hebt es mir immer. Ne? Also da macht es Peng und Licht und Donner alles in einem. Also dabei habe ich schon richtigen Respekt, ne, vor den Naturgewalten. Und es gibt ganz schlimme Stürme, dann neigt sich auch der Turm leicht.
Von der Türmerstube kann man bis zum Kranz hinaufsteigen. Dort angekommen liegt einem Nördlingen zu Füßen. Nur allein ist man fast nie. Über 50.000 Besucher kommen jährlich hinauf und genießen die Aussicht. Und manch einer würde auch gerne mit dem Türmer tauschen.
Ich beneide ihn immer für seine wunderschöne Türmerwohnung oben. Und ich könnte mir das ganz gut vorstellen, da oben zu wohnen.
Ja, im Prinzip schon, aber ich habe mal kurz reingeschaut und ich glaube, das Bett wäre mir ein bisschen zu klein.
Nur wenn ich Ruhe brauche.
Ja, ich meine, ja, schon, ohne Höhenangst. Und wenn kein Gewitter wäre, ja.
Du sagst no future, nur noch 3 Jahre, dann werden wir alle krepieren. Du sagst die Gifte wären das einzig Wahre, und damit willst du dich allmählich verjonglieren. Du bist erst 15, auf deiner Jacke steht no fun. Wär nichts zu ändern, fängst auch erst gar nicht mehr mit irgendwas an. Du sagst wie Fukushima, die ganze Welt in Asche und Schutt. Und der Zug reißt dem Abgrund entgegen und die Bremsen sind kaputt. Das Schlimme ist, ich kann dich fast verstehen. Doch ich will diesen Weg nicht mit dir gehen. Du hast alle Waffen abgelegt, aufgegeben. Irgendwie aufgehört zu leben. Du sagst no future, du lachst über die alten Revolution, die noch auf die Straße gehen, fass dich wozu. Sei doch eh nichts mehr zu ändern, warum so tun. Du sagst wie in Sendai, die ganze Welt liegt in Asche und Schutt. Du hast von all dem genug, bist doch eh alles betrübt. Warum noch glauben, hier ist alles kaputt. Das Schlimme ist, ich kann nicht verstehen, kann nur den Weg nicht zusammen mit dir gehen. Denn in all dem Elend hab ich was gesehen, ich sah, was Menschen miteinander bewegen. Doch es scheint, das brauchst du erst den großen Knall. Wir meinen, wir fliegen noch, obwohl wir fallen. Doch fallen fühlt sich nur wie Fliegen an, wenn wir aufwachen, vor wie auf dem Boden prallen. Wir rennen, wir rennen, wir rennen.
wir rennen, wir rennen im Kreis, denn wir rennen ohne Sehen. Renn durch den Tag und rennen im Job. Renn an die Wand, denn wir rennen ohne Kopf. Wir rennen, oh, rennen wir hin, wir rennen im Kreis, denn wir rennen nur blind. Renn immer weiter, rennen ohne Sehen. Sag mir, wo rennen wir hin? Was sollen denn noch solche Lieder und Gedanken, wenn das Raumschiff Erde gesteuert wird von ein paar Kranken, von ein paar Irren, Kamikaze-Piloten? Sind wir denn alle solche Vollidioten? Vergeblich all die Bücher der Dichter und Philosophen, und es regieren uns immer noch die Ganoven. Wir rennen, oh, rennen, oh, rennen wir hin, wir rennen im Kreis, denn wir rennen ohne Sinn. Rennen durch den Tag und rennen im Job. Rennen an die Wand, denn wir rennen ohne Kopf. Wir rennen, oh, rennen, oh, rennen wir hin, wir rennen im Kreis, denn wir rennen ohne Sinn. Rennen immer weiter, rennen auf Sinn. Sag mir, wo rennen wir hin? Das Schlimme ist, ich kann dich fast verstehen. Doch ich will diesen Weg nicht mit dir gehen. Du hast alle Waffen abgelegt und aufgegeben. Irgendwie aufgehört zu leben.
Das waren Udo Lindenberg und Max Herre mit ihrem Titel No Future bei MTV Unplugged. Sie spielten im Atlantic Hotel in Hamburg, in dem Udo Lindenberg 20 Jahre wohnte. Er selbst beschreibt seine damalige Wohnsituation mit den Worten: Das ist ein bisschen so wie eine WG.
Micro Europa.
Sounds
modern, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Blind zu sein heißt, auf 80% der Informationen verzichten zu müssen, die wir sonst über unsere Augen erhalten. Hartmut Gerst und Roland Wahl sind beide blind. Sie zeigen im nächsten Beitrag, wie es ist, als Blinder in Tübingen zu leben und welche Schwierigkeiten sich ergeben. Laura Mais hat sich mit ihnen getroffen.
Tübingen hat viele schöne Seiten. Von der Neckarbrücke aus hat man einen traumhaften Blick auf die Stiftskirche und das Schloss. Touristen lieben es, sich vor der historischen Neckarfront fotografieren zu lassen. Doch Hartmut Gerst sieht das alles nicht. Er ist blind und für ihn sind andere Dinge wichtig in einer Stadt. Im Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenhilfeverein ist er der Experte für Barrierefreiheit. Und da hat Tübingen wohl Nachholbedarf. Vor allem am nahegelegenen Europaplatz, dem Verkehrsknotenpunkt für Züge und Busse.
Sie wollen ein paar Sachen verbessern. Aber gut, es ist ein Tropfen auf der heißen Stein.
Die Stadt plant nämlich, den Busbahnhof komplett umzubauen. Er soll näher an den Hauptbahnhof gerückt werden. Doch damit ist den Blinden nicht wirklich geholfen, glaubt Hartmut.
Was bringt mir das, wenn sie die Bahnsteige wieder mit Buchstaben markieren, sodass ich sie fühlen kann, wenn ich nicht einmal an die Bussteige näher komme?
Was hier fehlt, sind sogenannte Leitlinien. Das sind diese Rillen oder Noppenpflaster im Boden. Und mithilfe des Langstocks können Blinde sich dann an den Linien entlangtasten. Wichtig sind die vor allem rund um Bahnhöfe und Haltestellen. Die Friedrichstraße ist nicht weit entfernt. Und die wurde gerade erst neu gepflastert. Hier gibt es die Leitlinien auf dem Bürgersteig. Aber richtig zufrieden ist Hartmut nicht.
Eigentlich nicht viel Platz hier zur Straße hin.
Ich sag, wenn da noch nicht aufpasst, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Oder lass jetzt mal da Auto stehen und der verliert seine Leitlinie. Der ist auf der Straße.
Weil viele der Leitsysteme zu nah an den Häusern gebaut wurden, stellen unwissende Geschäftsbesitzer ihre Schilder, Tische mitten auf die Leitlinie. Und diese werden so zu Hindernissen. Als Blinder muss man sich im Straßenverkehr gut auf seine Ohren verlassen können. Aber nicht nur da, auch für die Orientierung in der eigenen Wohnung ist die Akustik wichtig. Roland Wahl kann das erklären. Er leitet den Bezirk Neckar-Alb-Sigmaringen vom Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg und ist seit seiner Kindheit blind. Er erklärt mir, wie man sich in einem Raum orientieren kann, ohne ihn zu sehen.
Jeder Raum klingt anders, weil er anders möbliert ist, weil er andere Böden hat, weil er anstatt einer glatten, gegipsten Decke eventuell eine Holzdecke hat. Anhand von dem oder auch streicht man den Möbeln vorbei. Das ist also ganz unterschiedlich.
Bei Möbeln kommt es aber nicht nur allein auf die Funktionalität an, sondern schön sollten sie natürlich auch sein.
Also es ist ganz wichtig, dass man eine Wohnung schon mal einrichtet, wie in Anführungszeichen eine ganz normale Wohnung. Möbel ganz normal dastehen, Bilder an den Wänden hängen. Es gibt auch Bilder, die kann man sich erklären lassen oder abtasten. Und auch Staubfänger, egal welcher Art, irgendwie rumstehen auf den Möbeln oder auf den Fenster bringen. Wichtig sind auch Blumen. Blumen kann man auch wieder anfassen.
Denn diese kleinen Dinge machen eben jede Wohnung erst zum eigenen Heim. Egal, ob man sie nun sehen oder nur berühren kann.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, psy. Attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux, puisqu'il est heureux. On s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accroché à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi.
Eine Wohnung ist nicht selbstverständlich. Manche Menschen können nicht einmal eine Nacht durchschlafen. Sie bewegen sich von Schlafplatz zu Schlafplatz. Menschen, die kein Zuhause haben. Wie Menschen leben, die kein Dach über dem Kopf haben, hat Michael Mantay für uns recherchiert.
Stell dir vor, du bist jetzt die ganze Zeit bei so einem Mistwetter draußen. Ja, also auch der beste Schlafsack, der
der saugt sich irgendwann mal voll. Und bis du den trocken hast, ja, was machst du dann? Musst du den ganzen Tag rumrennen. Oder die ganze Nacht. Weil du dich nicht reinlegen kannst. Also dann wirst du wirklich krank. Also das muss ja nicht sein. Und deswegen sind so eine Plätze jetzt relativ begehrt.
Wo Obdachlose schlafen, das wissen nur die wenigsten. Die besten Plätze sind geheim. Manfred Kinsig führt mich durch Stuttgart von Straße zu Straße, von Platz zu Platz. Er zeigt mir die geheim und guten Stellen. Es sind Orte, an denen das Sicherheitspersonal bei Regen schon mal ein Auge zudrückt, ein Hausmeister ein bisschen Platz im Keller eines öffentlichen Gebäudes schafft oder eine Schultüre einfach mal offen bleibt. Aber diese Orte müssen geheim bleiben, denn sobald sie bekannt sind, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie geschlossen werden. Auch die weniger geheimen Orte, Tiefgaragen, Unterführung, Parkbänke, Manfred kennt sie alle. Doch es werden weniger.
Und da in dem Parkhaus, da hatte man früher das auch mal, aber das geht nicht mehr, da kommt jetzt immer. Also da wird nachts kontrolliert, also da sind sie ganz, ganz hart. Ist alles heiß begehrt, aber wer ihn hat, behält ihn. Also da ist schon ein harter Verdrängungswettkampf.
Manfred kennt sich so gut aus, weil er selbst einmal einer von ihnen war. Ein Obdachloser, ein Penner, ein Ausgegrenzter. Doch Manfred hat den Sprung zurück in ein Zuhause geschafft. Heute arbeitet er wieder und hilft Obdachlosen. Und er kennt den Konkurrenzkampf unter den Obdachlosen. 8.000 sind es allein in Stuttgart. Und alle machen sich abends auf die Suche nach einem Schlafplatz.
Die Slowaken, Bulgaren, Rumänen oder so, die auch hier auf der Straße leben, die hier paddeln, die schlafen ja auch da draußen. Ja? Und deswegen ist ein großer Verdrängungswettbewerb. Und deswegen musst du die Plätze, die du hast, musst du hegen und pflegen.
Man könnte meinen, in Deutschland müsste niemand obdachlos sein. Doch Manfred weiß es besser. Er hat es selbst erfahren, dass es auch in einem reichen Land wie Deutschland fast jeden treffen kann. Aber statt die Armut zu bekämpfen, werden Obdachlose aus den Innenstädten vertrieben. Der Kampf gegen die Armut hat sich zum Kampf gegen die Obdachlosen gewandt.
Hier haben sie dann geschlafen, entweder auf den Bänken oder hier unter den Bäumen. Aber nachdem das hier Bandmeile geworden ist, kam dann die Polizei und hat dich dann auch immer wieder geweckt. Und du musstest ja dann den Platz verlassen. Das war ja nicht nur, dass sie dich kontrolliert haben, sondern die haben dich ja recht weggejagt.
Manfred hält es für einen Skandal, dass unsere wohlhabende Gesellschaft es zulässt, dass hunderttausende Menschen sich am Rand befinden und manchmal von dort runterfallen. Dass Bannmeilen existieren, Orte, an denen Obdachlose vertrieben und verboten werden.
Ihr Hit Coming Home mit P. Diddy wurde in den USA zweimal mit Platin ausgezeichnet. Daraufhin veröffentlichte Skylar Grey 2013 ihr Album Don't Look Down mit der neuen, gefühlsvollen Version Coming Home Part 2. Lehnt euch zurück und fühlt mit. And the wind will rise up to fill my sails. So you can doubt and you can hate. But I know, no matter what it takes, I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Still far away from where I belong, but it's always darkest before the dawn. So you can doubt and you can. I'm Ach, das ist doch Balsam für den Alltagsstress. Hier ist Mikro Europa. Lilly, könntest du dir eigentlich vorstellen, noch bei deinen Eltern zu wohnen?
Also für mich wäre das nichts. Aber anscheinend ist das für ein knappes Viertel der deutschen Studierenden eine ernsthafte Alternative. Alexandra Fraß hat nachgefragt, warum.
Hallo Mama, bin da.
Hallo.
Alina kommt nach einem langen Unitag zu Hause an. Das Essen wartet schon auf dem Tisch. Es gibt Spaghetti Carbonara, eines ihrer Lieblingsessen. Ja, tatsächlich. Die 19-jährige Slawistikstudentin wohnt noch zu Hause. Der Grund dafür wird vielen Nesthockern bekannt vorkommen.
Also von zu Hause bin ich nicht ausgezogen, da ich in Uninähe schon ohnehin wohne und ich bei den Tübingern Mietpreisen eigentlich nicht fähig bin, die zu finanzieren, wenn ich eigentlich direkt um die Ecke wohne.
Eine Erhebung des Deutschen Studentenwerks zeigt, bundesweit wohnen rund 23% während des Studiums noch bei den Eltern. In anderen Ländern sind es noch viel mehr. Zum Beispiel ganze 70% in Italien. Das ist, wie bei Alina, oft eine Frage des Geldes. Außerdem werden durch Turbo-Abitur Studenten hierzulande immer jünger. Logisch, dass sich viele Teenies noch nicht zutrauen, ganz alleine zu leben. Und dann ist da natürlich noch die Bequemlichkeit.
Denen geht's daheim einfach gut. Die haben keinen Grund auszuziehen.
Bei Lea klingt das Nachhausekommen ähnlich. Die Studentin der empirischen Kulturwissenschaften wird aber nicht etwa von der Mutter begrüßt, sondern von ihren Mitbewohnerinnen.
Hi! Also eigentlich wusste ich auf jeden Fall, dass ich ausziehen will. Aber es war schon irgendwie dann erschreckend, als es so weit war. Und ich habe dann einfach Augen zu und durch.
Um sich nicht zu einsam zu fühlen, ist Lea mit 4 anderen Mädels zusammengezogen. Eine Entscheidung, die sie nicht bereut.
Also ich brauche es auf jeden Fall, dieses ganze Leben hier, Sozialleben, dass man nach Hause kommt und nicht die Stille dich empfängt, sondern man zusammen reden kann, wenn irgendwas ist und so ein bisschen das Familiengefühl hat.
Über die Finanzierung der ersten eigenen Bleibe muss die 21-Jährige sich keine Sorgen machen. Den Eltern sei Dank. Hier könnten aber auch BAföG und Wohngeld eine Lösung sein. Doch natürlich bringt das Alleinewohnen noch viele andere Pflichten mit sich, wie Lea erzählt.
Ja, also der ganze Haushalt, das Putzen, das Kochen, das Waschen. Also es ist schon eine große Umstellung, vor allem wenn du dran denkst, dass deine Mutter das alles früher jahrelang für dich gemacht hat.
Für Lea trotzdem kein Grund, wieder zu Hause einzuziehen. Auch Experten empfehlen den Auszug. Bei Daheimwohnern drohe das Sozialleben im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke zu bleiben. Die tägliche Pendelei zwischen Uni und Zuhause raube schlicht viel zu viel Zeit. Nicht nur fürs Lernen, sondern auch für wilde Studentenpartys, Sportkurse oder gemeinsame Kneipenabende mit Kommilitonen. Und schließlich ist es ja dieses Studentenleben, an das wir unser Leben lang zurückdenken wollen.
We're waiting for you. Come and join us now. We need you with us. Come and join us now. Inside your mind, see the darkness is creeping out. I can see the softness there where the sunshine is gliding in. Fill your mind with love, find the world of future glory. You can meet yourself where the sour turns to sweet. Leave your ugly selfish shell to melt in the glowing flames. Can you sense the change? See your eyes now, listen. We're waiting for you. Up
Wir haben es hier bei Mikro Europa vorhin gehört. Ein knappes Viertel der Studenten wohnt im Hotel Mama. Aber für die Leute, die dann aus dem Elternhaus ausziehen, stellt sich natürlich auch die Frage, wohin? Für viele ist das Studentenwohnheim trotz schlechtem Ruf die erste Wahl. Aber ist an den Vorurteilen wirklich was dran? Julia Glanzmann macht den Faktencheck.
Punkt 1. Das Zimmer. Was einen erwartet. Kleine Mieten für kleine Zimmer. Meist sind sie schon ausgestattet mit Bett, Schrank, Tisch und einem Stuhl. Aber es gibt auch die Deluxe-Version. Mit mehr als 15 Quadratmetern und eigenem Bad lebt es sich beinahe privater als daheim. Die Preisspanne in Tübingen reicht von lockeren 240 bis nicht ganz so lockeren 500 Euro im Monat. Wohnheim ist eben nicht gleich Wohnheim. Madita, eine Bewohnerin, hat mir ihr Zimmer gezeigt.
Mein Zimmer hat ungefähr 10 Quadratmeter und ist eigentlich, würde ich sagen, ziemlich klein. Es heizt sich ziemlich schnell auf, durch die Jalousie geht's im Sommer, aber es wird schon ziemlich warm und im Winter wird's ziemlich kalt und die Heizung tut auch nicht so ganz richtig. Also im Winter braucht man was zum zusätzlich Heizen hier drin.
Punkt 2. Die Nachbarn. Im Studentenwohnheim kann es sein, dass man nichts von seinem Zimmernachbarn mitbekommt. Es kann sogar passieren, dass man ihn nicht einmal sieht. Hier gilt, der unauffällige Nachbar ist der beste Nachbar. Die Studentin Francesca hat in diesem Fall Glück gehabt.
Hörst du, wenn die anderen Leute nach Hause kommen?
Ja, eigentlich schon. Ich höre das. Aber das stört mich nicht, weil sie nicht besonders spät in der Nacht zurückkommen. Deswegen ist es kein Problem.
Aber es kann auch anders laufen, wie im Wohnheim von Madita.
Telefonate oder wenn sie Musik hören, das hört man ziemlich. Auch von gegenüber. Also die Wände sind hier wirklich eigentlich dünn wie Papier.
So kann es sein, dass sich die Daily Soap direkt vor der Tür abspielt.
Man kriegt einige Dramen mit, gerade wenn am Telefon der Freund Schluss macht oder so. Also ist schon ganz schön krass.
Punkt 3. Die Hygiene. Diese Bedingungen sind im Wohnheim, nun ja, suboptimal. Studenten meiden im Allgemeinen zwar die Küche, die scheint sich über Nacht trotzdem auf wunderliche Weise in eine Müllhalde zu verwandeln.
Leider gibt es zum Beispiel in unserem Spülbecken einen Berg voll Geschirr. Und seit ungefähr 2 oder 3 Wochen und niemand spült.
Küche könnte besser sein, aber es ist okay. Ich habe schon schlimmer gewohnt.
Haare und Schimmel können schon im nächsten Zimmer lauern, das man teilen muss. Dem Bad.
Wenn 17 Leute auf einem Stockwerk in 2 Duschen duschen, das ist halt wirklich Bad betreten, wenn es sein muss, aber so wenig wie möglich.
Punkt 4. Die Leute. Eins kann man sagen, im Studentenwohnheim muss man nie allein sein. Egal ob organisierte Partys, Studentenkino oder Sportgruppen, es ist immer was los.
Ich kannte niemanden und jetzt machen wir heute eine Stockwerksparty mit dem Grill. Geht schnell, dass man Leute kennenlernt.
Trotzdem. Ein Studentenwohnheim ist eine einzige Massenveranstaltung. Nur in den Semesterferien scheint es hier wirklich Ruhe zu geben. Dann nämlich, wenn alle anderen nach Hause gefahren sind, dorthin, wo die Mutter das Essen kocht und wo die Welt noch aufgeräumt ist.
on the streets. The shadows broken, swept away, swept away, swept away.
Was war das nicht wieder einmal für eine spannende Sendung? Facettenreiche Beiträge und vielfältige Musik. Das ist Mikro Europa.
Mitgewirkt haben Alexandra Fraß, Julia Glanzmann, John Cavier, Jana Christoph, Jannika Laun, Michael Manzai, Laura Mais, Lilli Sauer und Frieda Schmalzhaff. Redaktion Kiron Patka und Technik Isabel Fischer.
Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf Facebook über facebook.com/mikroeuropa-tübingen und verpasst nichts mehr. Wir sind Lilli Sauer und John Cafier und wünschen euch noch einen tollen Tag.
Ciao.
The scenes on the streets, the shadows broken.